Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Journalist oder Journalistin zu sein, das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Das zeigen wir heute. Wir berichten über Journalistinnen und Journalisten, die von aufgebrachten Bürgern bei ihrer Arbeit behindert werden, über Politiker, die Journalisten eher als Feindbilder betrachten und über Medienmacher, die so gefährdet sind, dass sie ihrem Job in ihrem eigenen Land gar nicht mehr nachgehen können. Das und mehr bis 16 Uhr in Medias Res. Schön, dass Sie dabei sind. Brennende Autos, fliegende Steine, Dutzende Verletzte und viele Festnahmen. So ging das gestern zu in Barcelona. Und damit war das schon der dritte Tag mit großen Demonstrationen und schweren Ausschreitungen, nachdem Spaniens oberstes Gericht Anfang der Woche mehrere katalanische Separatistenführer verurteilt hat zu langen Haftstrafen. Dass es zu diesen Protesten und Ausschreitungen kommt, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema für Journalistinnen und Journalisten. Allerdings ist das alles nicht ganz ungefährlich, zeigen die Erfahrungen der vergangenen Wochen und Monate. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Hans-Günther Kellner, zugeschaltet aus Madrid. Ist das also gefährlich, Herr Kellner, von vor Ort über diese Proteste zu berichten?
Ja, also das Adjektiv gefährlich geht vielleicht zu weit, aber ich würde sagen, es gibt zumindest ein gewisses Risiko im Augenblick, zwischen die Fronten zu geraten bei diesen Demonstrationen. Kollegen haben in den letzten Tagen Polizeiknüppel abbekommen, gestern Steinwürfe. Viele Kollegen haben sich inzwischen auch mit Helmen ausgerüstet. Ein gewisses Risiko gibt es durchaus. Allerdings gibt es schon ein gewisses Risiko schon seit Jahren, seit 2 Jahren zumindest, sagt die Organisation Reporter ohne Grenzen. Es gibt da eine gewisse Strategie eines kleinen, aber eben doch sehr radikalen Teils der Unabhängigkeitsanhänger, die Arbeit von Medienvertretern zu erschweren oder auch zu verhindern. Das betrifft vor allen Dingen TV-Teams. Spanische TV-Teams werden bei Live-Schalten immer wieder behindert. Sie werden dann umringt von 20, 50 oder 150 Aktivisten bei einer Live-Schalte von einem Unicampus zum Beispiel. Und während vor 2 Jahren diese Behinderung vor allen Dingen sich äußerte dadurch, dass dann Lügenpresse oder eben die katalanische Version davon gerufen wurde, ist das inzwischen auch schon zu tätlichen Angriffen gekommen, bei dem letzte Woche, glaube ich, auch eine Kollegin einen Steinwurf abbekommen hat. Umgekehrt muss man sagen, gibt es solche Fälle auch, bei denen also Kollegen bei einer Demonstration berichten wollten von Unabhängigkeitsgegnern, die dann angegriffen worden sind. Und wie gesagt, Reporter ohne Grenzen hat etwa 50 solcher Vorfälle registriert. Interessanterweise muss man sagen, in den letzten 3 Tagen, also bei den eingangs erwähnten Protesten, ist es zu diesen Vorfällen nicht mehr gekommen.
Aber im Vorfeld in den vergangenen Wochen ja eben schon. Und da stellt sich ja durchaus die Frage, warum die Journalisten da so angefeindet werden. Warum ist das so?
Ja, also ich denke, das liegt zum einen daran, dass in Katalonien die Stimmung einfach extrem aufgeheizt ist. Die katalanische Gesellschaft ist extrem polarisiert, das ist sehr emotional dort. Und es liegt an dem Trend, sich nur noch in Filterblasen zu bewegen, zu leben und sich dort auch nur noch zu informieren. Und je nachdem, in welcher Filterblase man eben lebt, informiert man sich ja eben aus diesen oder jenen Medien. Und alles, was dem dort vermittelten Weltbild nicht entspricht, ist dann für diese Menschen eine Lüge. Das ist nicht wahr und somit sehen sie sich dann auch im Recht, diese Berichterstattung, die sozusagen vom Feind kommt, zu verhindern.
Sie haben das eben schon angedeutet, also dass da Katalanen spanische Journalisten attackieren. Wenn ich das so formuliere, dann ist das zu schwarz-weiß, oder?
Ja, ein wenig schon. Also es richtet sich dann schon, es sind dann häufig Unabhängigkeitsanhänger, die spanische TV-Sender attackieren, aber es ist eben ein wenig schwarz-weiß, weil es sich ja auch nicht ausschließlich um einen Konflikt handelt zwischen Spanien und Katalonien, sondern eben auch um einen Konflikt innerhalb Kataloniens und auch die katalanische Medienlandschaft ist da sehr divers. Nicht alle sind da Unabhängigkeitsanhänger. Der Riss geht da quer durch die katalanische Gesellschaft. Und hinzu kommt dann noch, auch wenn Journalisten für spanische TV-Sender arbeiten, sind das meist aus Katalonien berichten, sind das meist katalanische Journalisten. Da geht also die Attacke von Unabhängigkeitsanhängern gegen katalanische Journalisten, auch wenn sie dann eben für spanische Sender arbeiten.
Nun gibt's ja nicht nur Gewalt auf den Straßen, sondern es gibt auch andere Mittel, Journalisten einzuschüchtern, zum Beispiel bei Twitter. Welche Rolle spielt das?
Ja, Twitter ist ein sehr wichtiges Druckmittel, würde ich sagen. Wir Journalisten sind ja ständig öffentlicher Kritik ausgesetzt. Wir berichten aus dem im öffentlichen Raum und das muss man aus meiner Sicht auch aushalten. Das ist nicht zu verurteilen, aber so emotional dieses Thema Unabhängigkeit, Selbstbestimmungsrecht auf der Straße verhandelt wird, so läuft es dann eben auch in den sozialen Netzwerken ab. Und da überlegt man sich schon, wie man formuliert, ob jetzt ein bestimmter Begriff ein Reizwort sein könnte für die eine oder die andere Gruppe und verzichtet dann vielleicht darauf, bevor man dann auf Twitter wieder irgendwelchen Hassbotschaften ausgesetzt ist. Da braucht man ein breites Rückgrat und manche Kollegen haben auch schon ihren Twitter-Account wieder stillgelegt, muss ich sagen.
Hans-Günther Kellner war das aus Spanien über den Umgang mit Journalistinnen und Journalisten im Zusammenhang mit der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Vielen Dank fürs Gespräch. Und wir bleiben politisch, auch wenn es jetzt um die Buchmesse in Frankfurt am Main geht, denn die ist in diesem Jahr ja auch ganz schön politisch. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck zum Beispiel, der hat dafür mehr Streitkultur geworben. Oder der Publizist Sascha Lobo, der spricht sich dort gegen die zunehmende digitale Überwachung aus. Und es ist auch ein deutliches politisches Statement, dass Norwegen das Gastland der Buchmesse ist, weil Norwegen weltweit Spitzenreiter ist in Sachen Presse- und Meinungsfreiheit und ein wichtiger Zufluchtsort für Autoren und Journalistinnen aus aller Welt, berichtet Michael Franzen.
Herde, Etage.
Sie ist spät dran an diesem verregneten Morgen. Manal al-Sheikh, Journalistin und Autorin aus dem Irak. Hastig eilt die 48-Jährige über den Gang der Icon-Zentrale in Stavanger, Norwegens viertgrößter Stadt. Icon, das ist das internationale Städtenetzwerk für verfolgte Journalisten und Künstler. Manal al-Sheikhs Weg nach Stavanger, er war steinig und gefährlich. Aufgewachsen in Mosul, der irakischen Millionenstadt, bedrohten sie religiöse Fundamentalisten wegen ihrer kritischen Texte mit dem Tod. Ihr Mann, ebenfalls Journalist, wurde bei einem Anschlag ermordet. Ein Freund gab ihr den Tipp, sich bei Icon zu bewerben. So begann in Norwegen Manal al-Sheikhs neues Leben. Die Icon-Leute, meint die Journalistin, hätten sie bestärkt, weiter über den Irak zu berichten, online. Doch das ist leichter gesagt als getan.
Ich habe alle Freiheit der Welt. Aber was nützt mir das ohne mein Publikum? Ja, ich bin in Sicherheit. Aber ich bin Journalistin. Meine Arbeit hängt von Leuten ab, von Veranstaltungen, Erinnerungen. Selbst meine Erinnerungen verblassen. Ich kann sie nicht mehr für meine Geschichten nutzen, weil ich einfach nicht mehr Teil der irakischen Gesellschaft bin.
Anfangs hatte Manal al-Sheikh eine regelrechte Schreibblockade. Die grauen Wintertage in ihrer neuen Heimat, die Ungewissheit, was aus ihren Eltern wird, die immer noch im Irak sind, das war alles zu viel. Mit der Zeit wurde es besser, fing sie wieder an, für arabische Nachrichtenportale und Zeitschriften zu schreiben, meist über Norwegen, lernte Norwegisch. Doch richtig zu Hause fühlt sie sich immer noch nicht in Stavanger.
Manchmal vermisst du das Chaos, das alles ohne Sinn und Verstand abläuft. Du vermisst es, weil es dir Kraft gibt, etwas zu verändern. In Norwegen ist alles organisiert, alles schön. Versteh mich nicht falsch. Ich finde nicht, dass du für Schreiben im Kriegszustand leben musst. Aber ich brauche dieses Auf und Ab, um gegen die Stille anzugehen. Diese Stille tötet all meine Gedanken.
72 Städte sind Teil des weltweiten Netzwerks, die meisten davon aus Norwegen und Schweden. In Deutschland bieten Frankfurt am Main, Hannover und Berlin bedrohten Journalisten und Künstlern Schutz. Für 2 Jahre, dann ist Schluss. Eine Ausnahme ist Norwegen. In dem skandinavischen Land erhalten verfolgte Journalisten eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Deshalb hat Manal al-Sheikh auch immer noch ein Büro bei Icon, obwohl ihre Zeit als Stipendiatin ein paar Jahre zurückliegt. 150 Bewerbungen landeten letztes Jahr auf dem Tisch von Icon-Gründer Helge Lünde. Aus dem Iran, Jemen, Türkei, Syrien. Die Liste ist lang. Platz gab es nur für jeden vierten. Helge Lünde.
Wir erleben, dass die Meinungsfreiheit heute stärker bedroht ist. US-Präsident Trump ist ein wichtiger Faktor. Traditionell sind die Vereinigten Staaten ein Land, das Meinungsfreiheit und Menschenrechte hochhält. Trump hat mit dieser Tradition gebrochen. Es färbt auf andere Länder ab. Wir spüren das. Wir erhalten viel mehr Bewerbungen.
Der graumilierte Mann mit der Designerbrille ist in Norwegen bekannt. Als Verfechter der Meinungs- und Pressefreiheit und als jemand, der sich für alle Geflüchtete im Land einsetzt, nicht nur für Journalisten. Damit hat sich Lunde nicht nur Freunde gemacht. In der norwegischen Hauptstadt Oslo sitzt die rechtspopulistische Fortschrittspartei auf der Regierungsbank und Lundes Team zuweilen im Nacken.
Not extremely supportive, but,
nein, but die Fortschrittspartei unterstützt uns nicht besonders. Aber ihr Ableger in Stavanger tritt uns gegenüber weniger aggressiv auf als die Parteizentrale in Oslo. Wir sind ja auch im klassischen Sinne keine Flüchtlingsorganisation. Wir bieten nur temporär Schutz. Für die Rechtspopulisten in Norwegen ist ICON deshalb nicht der ganz große Feind.
Helge Lunde muss gleich zum Flughafen. Norwegen ist Gastland der Frankfurter Buchmesse und ICON mit einem Stand vertreten. Er wird wieder das tun, was er schon seit 2006 tut, seit der Gründung ICONs, für die Presse- und Meinungsfreiheit streiten und hoffen, dass das Pendel wieder umschlägt.
Damit niemand mehr die eigene Heimat verlassen muss, weil er oder sie nicht mehr arbeiten kann als Autorin oder als Journalist. Michael Franzen war das aus Norwegen. Und jetzt kommen wir zu einer These, die im Mediengeschäft immer wieder mal zu hören ist. Nämlich zu der These, dass sich mit Journalismus kaum noch Geld verdienen lässt. Diese These, die ist Quatsch. Zumindest gibt's genug Gegenbeispiele, die beweisen, dass sich sehr wohl gutes Geld verdienen lässt. Mithilfe eines cleveren Geschäftsmodells nämlich. Genau so ein Beispiel hat jetzt unser Korrespondent Markus Schuler parat. Ein Beispiel aus den USA.
Vor knapp 15 Jahren hat der Radiojournalist Leo Laporte die klassischen Medien verlassen. 2005 war das. Seine damaligen Kollegen, die bei Radio und Fernsehen arbeiteten, haben ihn ausgelacht, weil er sich mit Nischen-Podcasts selbstständig machen wollte. Die Zeitungskrise bahnte sich damals gerade an.
They also thought it was very down market. Kind of the same way newspapers felt about blogs when they first.
Sie gaben dem Markt keine Chance. Sie betrachteten ihn ähnlich wie damals die Zeitungen, die Blogs. Diese Einstellung hat sich aber längst geändert. Heute schauen sich die Networks unsere Produktionsstudios an. Ehemalige Kollegen fragen mich, wie das mit dem Podcasten genau geht. Die Twit-TV-Studios befinden sich in einem einstöckigen Bürokomplex im Industriegebiet von Petaluma. Die alte Westernstadt liegt gut 60 Kilometer nördlich von San Francisco und dem Silicon Valley.
Everybody now understands it. YouTube-Stars are real stars.
Heute weiß jeder, dass YouTube-Stars richtige Stars sind und dass man mit Video- und Audio-Streaming, mit dem Podcasten richtig Geld verdienen kann. Natürlich gibt es noch ein paar rückständige Rundfunkleute, die uns für Amateure halten, aber die Zahl wird kleiner, sie sterben aus. Bei Twit wird rund um die Uhr gesendet, im Netz als Dauervideostream. Thema: Technologie. 20 Sendungen entstehen so pro Woche. Es geht um Sicherheit, die PC-Betriebssysteme von Apple und Microsoft, um neue Gadgets, Fotografie oder Computerhardware. Keine leichte Kost. Zielgruppe: Tech-Enthusiasten oder anders ausgedrückt, Geeks.
We have a lot to talk about, including the Chinese propaganda machine, Facebook's Libra currency. And a Nobel Prize for batteries. It all comes up next on Twit.
Netcasts you love.
From people you trust.
The good thing is, that's a very devoted audience.
Das Gute ist, unser Publikum ist sehr treu und die Werbeindustrie mag das. Wir betreiben keine Marktforschung mit unseren Nutzern. Wir wissen aber, dass sie überdurchschnittlich gebildet sind und über ein hohes Einkommen verfügen. Den Videostream schauen im Schnitt um die 1.000 bis 2.000 Zuschauer. Richtig Geld verdienen Laporte und sein gut 20-köpfiges Team, aber mit den Audio-Podcasts.
Wir machen etwa 5 Millionen Downloads im Monat. Das ist etwa 5.
Die werden um die 5 Millionen Mal im Monat heruntergeladen und von rund 5 Millionen Menschen gehört. Unsere beste Sendung kommt auf eine 250.000 Downloads. Die kleineren Shows schaffen zwischen 30.000 und 50.000 Downloads pro Folge. Werbespots kosten zwischen 50 und 90 Dollar pro 1.000 Zuschauer oder Hörer. Der gesamte Produktionsbetrieb von Twit TV ist darauf ausgelegt, alle Sendungen auf so vielen Plattformen wie möglich auszuspielen. Dabei kommt im Videobereich semi-professionelles Equipment zum Einsatz. 40 Videokameras stehen in den beiden Studios. Stückpreis? Um die $600. Kameraleute gibt es nicht. Alles ist automatisiert. Das Ergebnis ist auf YouTube, Spotify, Ustream und einigen anderen Plattformen zu finden, zum Hören oder zum Anschauen. Wir wollen überall sein. Ich finde es toll, wenn Spotify für mehrere hundert Millionen Dollar Podcast-Unternehmen aufkauft. Das bedeutet, sie wollen in diesen Markt. Der einzige Nachteil, heute macht jeder einen Podcast. 2000 neue Podcasts werden jede Woche gestartet. Aber nur ein Zehntel der Podcasts überlebe, sagt Laporte. 9 Millionen Dollar Umsatz, so viel macht sein kleines Medienimperium im Jahr. Und schon längst schreibt er schwarze Zahlen. Um die 2 Millionen Dollar Gewinn wirft Twit TV mittlerweile ab.
Also lässt sich mit Journalismus eben doch noch Geld verdienen, gerade mit Angeboten, die eher so in Richtung Special Interest gehen. In Berlin, im Regierungsviertel, da arbeiten logischerweise viele Politikerinnen und Politiker. Und genauso logisch ist, dass da rund um Bundestag und Kanzleramt auch etliche Journalistinnen und Journalisten ihre Büros haben. Deswegen laufen sich die Vertreter beider Berufsgruppen auch häufig über den Weg. Die sprechen miteinander, die sind auch aufeinander angewiesen. Ja, allerdings hat sich da ein bisschen was geändert seit fast genau 2 Jahren, seit die AfD im Bundestag sitzt. Denn die geht mit Journalisten oft ganz anders um als die anderen Parlamentsparteien. Wie dieser andere Umgang ganz konkret aussieht und wie er sich auswirkt auf den journalistischen Alltag, das schildert jetzt Dagmar Pepping.
Pressekonferenzen der AfD in Berlin sind in vielerlei Hinsicht anders als die der anderen Bundestagsparteien. Zum Beispiel wegen der Medienschelte, die AfD-Politiker dort häufiger äußern. Zum Beispiel Peter Büstron.
Fast jeder von uns ist davon betroffen, dass über uns Fake News verbreitet werden, auch von Ihnen und Ihren Kollegen.
Den Schmähbegriff Lügenpresse, der auf vielen AfD-Veranstaltungen zu hören ist, benutzen Abgeordnete wie Büstron öffentlich nicht. Sie sprechen stattdessen von Mainstream-Medien. Nach solcher Pauschalkritik versucht Bernd Baumann, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Bundestag, die Wogen etwas zu glätten.
Wenn hier von Mainstream-Medien und schlechter Berichterstattung und einseitig gegen die AfD gerichtet die Rede ist, gilt für einen Großteil der Medien, nicht für jeden. Es gibt auch viele Kollegen, ich habe bei selber meine journalistische Ausbildung gehabt, die sozusagen vernünftig nach journalistischen Maßstaben agieren.
Ja, es komme immer mal wieder vor, dass die AfD die Presse wegen angeblich nicht fairer Berichterstattung beschimpft, sagt Kilian Pfeffer. Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Insgesamt gesehen habe sich die AfD aber in den letzten Jahren entwickelt.
Sie ist professioneller geworden. Das heißt, man kommt relativ leicht an die Abgeordneten ran. Die sprechen auch mit einem, auch vertraulich in Hintergrundgesprächen. Und das liegt daran, dass die AfD natürlich verstanden hat, dass es ihr überhaupt nicht hilft, wenn sie sich verweigert und dann konsequenterweise in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht vorkommt.
Die Arbeit mit der AfD sei erheblich schwieriger als mit anderen Parteien, sagt Erhard Schärfer, der seit 2011 für den Fernsehsender Phoenix aus der Hauptstadt berichtet. Ein Beispiel, Zusagen für Interviewgäste zu bekommen, sei oft sehr kompliziert.
Auch die Interviewgäste zu bekommen, die wir gerne hätten. AfD neigt dazu, dann eigene Vorschläge zu machen, die dann aber ein Stück weit entfernt sind von dem, was wir gerne hätten, beispielsweise was bestimmte Themenbereiche angeht. Und insofern ist die Arbeit da nicht besonders leicht.
Das Verhältnis zwischen der AfD und den Journalisten sei durchaus von gegenseitigem Misstrauen geprägt, berichtet Schärfer.
In den 2 Jahren, in denen die jetzt inzwischen im Bundestag ist, die Partei und Fraktion, hat sich das nicht entspannt, im Gegenteil.
Eine Erschwernis für Politikberichterstatter bei ihrer Arbeit. Anders als alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien trifft sich die AfD-Spitze nicht wöchentlich in Berlin. Und wenn der Bundesvorstand einmal pro Monat in der Parteizentrale zusammenkommt, gibt es danach keine Pressekonferenz, bei der Journalisten Fragen stellen können. Ein anderes Problem, Rückrufe der Pressestellen von Bundespartei und Fraktionen, lassen häufig auf sich warten. Stattdessen überfluten die Sprecher der AfD-Fraktion Journalisten geradezu mit schriftlichen Pressemitteilungen, auch zu weniger relevanten Themen. Der zuverlässigste Ort, um AfD-Politikern auch öffentlich auf den Zahn fühlen zu können, ist die Pressekonferenz von Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann in jeder Sitzungswoche des Bundestages.
Meine Damen und Herren, von der Presse gibt es dazu Fragen.
Dauer der Runde oft mehr als 1 Stunde, denn der frühere Verlagsmanager Baumann bringt stets einige Abgeordnete mit.
Diskussionen sind spannend und ich freue mich auf den nächsten Termin nächste Woche. Bis dahin.
Ich freue mich. Eine eher seltene Formulierung, wenn AfD-Politiker und Journalistinnen aufeinandertreffen. Wie deren Verhältnis in der Praxis aussieht, das hat Dagmar Pepping berichtet. Sie hören Medias Res im Deutschlandfunk und ich habe mal für Sie durchgezählt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Seit 15.35 Uhr haben Sie in den Moderationen, Gesprächen und Beiträgen dieser Sendung bisher exakt 10 Männer gehört und 2 Frauen. 10 Männer und 2 Frauen. Das klingt jetzt nicht so richtig nach einem ausgewogenen Verhältnis, wie es das in anderen Medien inzwischen gibt. Darüber haben wir in dieser Woche berichtet und das vertiefen wir morgen nochmal gemeinsam mit Ihnen bei Medias Res im Dialog. Bettina Köster, was wollen Sie erfahren von unseren Hörerinnen und Hörern?
Wir möchten gerne von unseren Hörerinnen und Hörern erfahren, ob auch Sie den Eindruck haben, dass Frauen in der Berichterstattung einfach zu kurz kommen. Also, dass beispielsweise zu wenig Expertinnen zu Wort kommen oder bei den ausgewählten Bildern online, aber auch in den gedruckten Zeitungen weniger Frauen als Männer gezeigt werden. Da können Sie jetzt schon anrufen unter der Telefonnummer 0221 345 3451. Die Diskussion um den weiblichen Anteil in der täglichen Berichterstattung hat in den letzten Wochen noch einmal ein bisschen Wind bekommen, weil nämlich ein schwedischer Entwickler eine Software auf den Markt gebracht hat, die Online-Auftritte von Zeitungen regelmäßig scannt. Und ich habe mal eine Stichprobe genommen von 14.18 Uhr heute und die zeigt, wie häufig weibliche Stimmen in den letzten 24 Stunden in den 13 wichtigsten Zeitungen genannt wurden. Und da steht die Wirtschaftswoche mit 42,9% ganz oben und Welt.de mit 28,4% ganz unten. Nun bemühen sich ja schon viele Redaktionen darum, Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Stimmen in der Berichterstattung herzustellen. Die Krux ist aber, dass die Realität eben noch nicht so ist und die Medien ja auch die Realität abbilden müssen. Trotzdem fragen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, brauchen wir mehr Frauenstimmen in der Berichterstattung? Wie ist Ihr Eindruck? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 0221 345 3451 oder schreiben Sie eine Mail an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, sich nochmal ausführlich in das Thema einzulesen. Das Ganze haben wir auch aufbereitet für Sie auf unserer Homepage auf deutschlandfunk.de/mediasres.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Jan-Christoph Prüfer von den Schaumburger Nachrichten und unsere Schlagzeile morgen lautet Retter des Rebhuhns. Im Artikel geht es um ein Entschädigungsprogramm für Landwirte, die Teile ihrer Flächen Tieren zur Verfügung stellen, eben nicht bearbeiten, damit die ein bisschen leichter leben und überleben können. Und dabei geht es eben insbesondere um das Rebhuhn, weil das nämlich europaweit vom Aussterben bedroht ist. Dieses Programm ist vereinfacht worden, so ein bisschen entschlackt worden, entbürokratisiert worden, sodass die Landwirte da mehr und schneller und leichter Zugriff drauf haben sollen. Damit es mehr machen, damit das Rebhuhn dann eben hoffentlich gerettet werden kann.
So, und wie komme ich jetzt vom Rebhuhn zur Frankfurter Buchmesse? Ich habe vor der Sendung extra nochmal nachgeguckt, aber das Rebhuhn ist kein Thema dort. Stattdessen wird da diskutiert zum Beispiel über die Chancen und Risiken der Digitalisierung, die ja längst da ist. Und damit wir da heile durchkommen durchs Digitale, ohne dass wir am Ende rebhuhnmäßig in unserer Existenz bedroht sind, spricht meine Kollegin Angela Gutzeit gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt mit Sascha Lobo und mit Philipp Schöntaler, weil die sich jeweils in ihren Büchern sehr intensiv mit dem Digitalen auseinandersetzen. Wir tun das auch. Uns finden Sie, wie gesagt, im Netz, unter anderem bei Twitter. Da heißen wir DLF Medien. Ich bin Christoph Sterz, wünsche Ihnen noch gutes Zuhören und einen guten Donnerstag.